Das Thema lautet, was ist wahre Liebe? Liebe Freunde und liebe Geschwister und Besucher, über das Thema Liebe wurden wohl die meisten Bücher geschrieben, die meisten Lieder gedichtet und die meisten Filme gedreht. Wir lesen aus dem 1. Korintherbrief einige Verse als biblische Grundlage zu diesem Thema. 1. Korintherbrief, Kapitel 13, Vers 1 bis 13. Das möchte ich mit uns lesen, ihr dürft es gerne aufschlagen. 1. Korinther 13, hier schreibt der Apostel Paulus, inspiriert vom Heiligen Geist Gottes, Folgendes über die Liebe. Wenn ich mit Menschen und mit Engelszungen redete und hätte keine Liebe, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich weissagen könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzte und hätte keine Liebe, dann wäre ich nichts. Dann wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe, all meinen Besitz den Armen gäbe und ließe meinen Leib verbrennen, also wenn ich sogar als Märtyrer sterben würde für den Herrn, und hätte keine Liebe, dann wäre es mir nichts nütze. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe tut nicht groß. Sie bläht sich nicht auf. Sie benimmt sich nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Die Liebe hört niemals auf. Nun möchte ich noch springen zu Vers 13. Diese anderen schwierigen Verse möchte ich jetzt heute nicht betrachten, über das Vollkommene. Aber es soll ja über Liebe gehen. Vers 13 steht da noch. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Liebe. Im Deutschen haben wir nur diesen einen Begriff, aber im Griechischen, in dem ja auch das Neue Testament geschrieben ist, gibt es drei Begriffe für Liebe. Habt ihr das schon gewusst? Drei Begriffe. Eros, Philia und Agape. Eros, die körperliche Liebe, die begehrt und haben möchte. Philia, die Liebe zwischen Freunden, die Freundschaftsliebe. Und dann Agape, die göttliche Liebe, die vollkommene Liebe, die sich hingibt für den anderen. Was denkt ihr, welcher griechische Begriff steht hier in 1. Korinther 13 von diesen dreien? Eros, Philia, die Freundesliebe oder die Agape? Natürlich die Agape, die göttliche Liebe, die sich hingibt, sich opfert, sich einsetzt für den anderen. Das ist das Wesen wahrer Liebe. Und das, liebe Freunde, ist das Wesen Gottes. Gott selbst ist Agape. Hingebungsvolle Liebe. Er hat in seinem Sohn das allergrößte Opfer gebracht, hat sich selber dahin gegeben. Der Vater hat den Sohn gesandt, um stellvertretend für uns zu sterben, um uns reinzuwaschen von aller Sünde. Das habe ich ja die letzten Abende schon ausführlich erklärt. Den meisten wird das bekannt sein. Wir können nur in den Himmel kommen, weil Jesus als unser Stellvertreter, als das reine, sündlose Opferlamm für uns gestorben ist am Kreuz auf Golgatha und auch siegreich von den Toten auferstanden ist und lebt. Das ist das Evangelium jetzt in einem Satz zusammengefasst. Und da steht ja auch in Johannes 3,16, so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen, seinen einzigen Sohn dahin gab, nämlich in den Tod gab, damit jeder, der an ihn glaubt, der auf ihn vertraut, mit ganzem Herzen mit ihm verbunden ist, im Glauben, im Vertrauen, nicht verloren geht, also nicht in die Hölle kommt, nicht in die ewige Verdammnis kommt, sondern das ewige Leben hat. Und ewige Leben heißt erfülltes Leben, sinnvolles Leben, Leben, das an der Todesschwelle nicht endet und das eben die himmlische Herrlichkeit erreichen darf. Und dieses ewige Leben, wann beginnt das? Frage, jetzt bin ich gespannt. Wann beginnt das ewige Leben der Bibel? Nach dem Tod? Hier und jetzt schon, mit der geistlichen Wiedergeburt. Wenn nämlich Gott durch seinen Heiligen Geist in unser Herz zieht, das ist ein Punkt, den ich heute noch unbedingt ergänzen muss. Ja, die geistliche Wiedergeburt geschieht im Zusammenhang mit der Bekehrung. Bekehrung heißt, ich kehre mich ab vom falschen Weg, der ins Verderben mündet. Die Menschen ohne Gott, ohne Jesus Christus als den Weg zum Vater, sind auf dem Weg zur ewigen Verlorenheit. Man kann sich vorstellen, sie gehen alle eine Straße entlang und am Schluss steht ein Abgrund, ein feuriger Pool wird es auch genannt in der Bibel, wo Feuer und Schwefel brennen. Und da stürzen sie hinein. Und sie werden aber da nicht einfach ausgelöscht, wie manche behaupten, sondern sie werden ewige Qual erleiden, so sagt die Bibel. Der Herr Jesus sagt, wo der Wurm nicht stirbt und die Flamme nicht erlischt. Und wir dürfen und können am Wort Gottes nichts umdeuten. Ja. Ich würde mir auch wünschen, ja, dass der Mensch, der Gott nicht annimmt, vielleicht einfach ausgelöscht wäre. Aber die Bibel sagt etwas anderes. Das habe nicht ich erfunden, das sagt Gott selber in seinem Wort. Ein Ort ewiger Qual, ewiger Trennung von Gott. Zugleich ewiges Feuer, aber auch ewige Dunkelheit. Wir können uns das nicht vorstellen. Diese Begriffe werden alle verwendet in der Bibel dafür. Ja, ich denke, die meisten wissen, in den Evangelien, in der Offenbarung, in den Briefen, überall finden wir diese Warnungen vor der ewigen Verdammnis. Aber es ist Gottes Liebe, die den Menschen davor bewahren möchte, die ihn herausretten möchte aus der Verlorenheit und ihn bringen möchte in die himmlische Freude und Herrlichkeit und Seligkeit. In 1. Johannes 4, Vers 8 steht der gewaltige und grundlegende Satz: Gott ist Liebe. Agape, Liebe, die sich hingibt für uns am Kreuz auf Golgatha im Sohn Gottes. Wir müssen ja unterscheiden, Gott den Vater, von dem alles ausgeht, der alles geschaffen hat, Gott den Sohn, der vom Vater gesandt wird, um uns zu erlösen, der schon im Alten Testament, etwa in Form des geistlichen Felsens, dort vorhanden war, also der Sohn existiert von Ewigkeit her, schon vom Vater ausgehend als der Sohn. Und dann der Heilige Geist, der gesandt wird, nachdem der Sohn Gottes zum Himmel gefahren ist und zur Rechten Gottes des Vaters sitzt, als das Lamm, so steht in Offenbarung, auf dem Thron der Vater und neben ihm das Lamm. Und dann die Geister Gottes siebenfältig um den Thron Gottes, auch der Heilige Geist in seiner siebenfältigen Form, ja, wie er im Buch Jesaja beschrieben steht. Der Geist Gottes, der in das Menschenherz einzieht, als der Tröster, als der Ermahner, als der uns korrigiert, der uns leitet, der uns Kraft schenkt jeden Tag. Und das geschieht, die Bekehrung war also die Abkehr vom Weg der Sünde ins Verderben und die Wiedergeburt ist, wenn ich sagen kann, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Galater 2, Vers 20, so sagt der Apostel Paulus. Und so dürfen auch wir sagen, nicht mehr mein altes, verlorenes Adam oder Eva, ich sitzt auf dem Thron meines Herzens, sondern Jesus Christus lebt und regiert in mir. Und liebe Freunde, ich kann euch bezeugen, nur so werden wir wirklich glücklich sein. Mit unserem alten, verkorksten Wesen werden wir immer wieder scheitern, immer wieder Schiffbruch erleiden, haben wir kein befreites Gewissen, quält uns die Schuld. Aber wenn wir sagen können und zu diesem Zustand gelangen, nicht mehr ich lebe, sondern Jesus Christus in mir, durch den Heiligen Geist, nur dann werden wir wirklich erfülltes Leben haben, werden wir glückliche Menschen sein. Und so versuche ich auch zu leben. Jeden Tag bin ich in der Verbindung mit dem Herrn durch sein Wort und im Gebet und bete in allen Dingen, Herr, führe mich jetzt, leite mich jetzt, zeige mir, wo ich hingehe, mit welchen Menschen ich sprechen soll, was ich sagen soll. Von uns aus finden wir nicht die rechten Worte, aber der Heilige Geist in uns, Gott in uns, kann uns dazu anleiten. Und es ist wunderbar, wenn wir in dieser harmonischen Abhängigkeit von Gott stehen dürfen, wenn wir wirklich als Geschöpfe und auch als Kinder Gottes. Kind Gottes ist nur, wer die geistliche Wiedergeburt erlebt hat. Wenn wir als Kinder Gottes ihm dienen dürfen, jeden Tag. Gott ist Liebe. Liebe ist das Wesen Gottes, sein innerster Kern. Martin Luther hat so gesagt, Gott ist ein Backofen voller Liebe. Und er möchte nicht, dass irgendein Mensch verloren geht. Er möchte nicht, dass irgendein Mensch in die Hölle kommt. Aber leider, die meisten Menschen lehnen dieses Liebeswerben, dieses Angebot Gottes ab und werden dann nicht gerettet. Wie tragisch. Aber liebe Freunde, es wird kein einziger sagen können, wenn er in der Hölle ist, Gott war schuld daran, sondern es ist die Entscheidung des Menschen, der sich gegen Gottes Liebeswerben gestellt hat. Und deshalb gilt auch dir und jedem von uns die Frage, für wen entscheidest du dich? Für den Teufel, für die Hölle oder für Jesus Christus und den Himmel. Im Grunde ist es so einfach, dass es schon ein Kind verstehen kann. Und auch Kinder haben sich schon bekehrt, aber wenn sie dann in die Pubertät kommen, kommen oft nochmal solche Krisen. Und viele haben dann ihre Bekehrung nochmal erneuert, die geistliche Wiedergeburt dann wirklich erlebt, dann, als sie dann schon größer waren. Es ist, Gott ist auch hier souverän und wollen auch da für die in unseren Familien beten, die noch nicht gerettet sind. Denn es ist das Wichtigste und Schönste, die Liebe Gottes anzunehmen und in Ewigkeit mit ihm vereint zu sein. Liebe ist das Wesen Gottes. Gott besitzt aber auch weitere Eigenschaften, wie etwa Heiligkeit, Gerechtigkeit, aber auch Barmherzigkeit. Das ist gerade aus Liebe. In der Bibel steht einmal auch über die menschliche Erziehung, wer seinen Sohn lieb hat, der züchtigt ihn auch. Der lässt ihn nicht ins Verderben laufen, der setzt ihm heilsame Grenzen. Und so ist auch Gott ein liebender Vater, der muss manchmal auch strafen. Wir hatten am ersten Abend das Thema Leiden, warum lässt Gott es zu? Und es ist die Zuchtrute Gottes, die uns auch immer wieder von falschen Wegen zurückholt. Wenn der Mensch, wenn es ihm immer so äußerlich gesehen gut geht, denken viele Menschen gar nicht nach. Denken, es geht immer so weiter, ich bin so kraftvoll, ich baue mir selber meine Welt, ich brauche keinen Gott. Und das ist der größte Betrug des Teufels. Nein, lasst euch von der Liebe Gottes rufen. Wenn ihr es noch nicht getan habt, ist auch heute noch die Möglichkeit. Gott ist Liebe, das ist das Grundlegende. Und wenn wir von dieser Liebe des Herrn erfüllt sind, dann, und darum geht es jetzt im zweiten Teil, was wir auch gelesen haben, 1. Korintherbrief, dann sollen wir diese Liebe auch ausleben. Hier schreibt ihr der Apostel, wenn ich mit Menschen und Engelszungen redete und keine Liebe hätte, wäre es nichts, wäre ich nur eine klingende Schelle. Bei den Korinthern wurden ja so diese übernatürlichen Dinge so betont, möchte ich jetzt nicht erklären hier, es würde den Rahmen sprengen. Aber wenn das nicht in Liebe geschieht, ist alles nichts. Und auch die Weissagung, die prophetische Rede, die Predigt, auch das muss in Liebe geschehen. Und sogar wenn man so großzügig ist und alles verschenkt, ja, ich kann 100 Mal nach Russland fahren und dort alles verteilen, aber wenn es nur darum geht, um ja selber vielleicht einen Namen zu machen, und wenn es nicht aus Liebe ist, ist es auch nichts, so sagt uns das Wort Gottes. Wenn ich gute Werke tue, das ist wunderbar, aber es geschieht aus der Liebe und nicht, damit mein Name dann irgendwo steht als der Wohltäter der Stadt, so und so. Ja. Das sollte nicht das Motiv sein, das wäre schon wieder Stolz. Das steckt im Menschen drin von Natur aus. Ja, ich habe mal gesehen, da wurde ein Scheck überreicht von Spendern an ein Tierheim in einem von meinen Augen her gesehen lächerlichen Betrag von 200 Euro, weil es ja nicht nur ein Spender war, sondern ein ganzer Verein hat 200 Euro zusammengetragen, wie gewaltig. Und es wurde aber so ein Riesenscheck hergestellt. Und dann kam die Zeitung und hat diesen Scheck fotografiert. Diese so überaus großzügigen Spender mit ihren 200 Euro wurden also in der Zeitung gebracht. Es waren wirklich 200 Euro, ich habe es nicht geglaubt, aber es war. Und das war eine richtige Selbstdarstellung. Und dabei war der Betrag gar nicht so groß. Und ja, so ist es in der Welt oft. Da will man sich einen Namen machen und ist dabei sogar noch geizig und stellt das dann als Wohltätigkeit hin. Nun gut, ich will es da nicht drüber urteilen. Aber es muss alles, auch wenn wir als Christen etwas geben, unseren Besitz, eine Spende aus Liebe geschehen. Das ist das Motiv des Christen. Und das hat auch der Herr Jesus praktiziert, als er für uns sich in den Tod gegeben hat. Ja, und sogar wenn man den Leib verbrennen ließe, als Märtyrer stirbt und hätte dabei keine Liebe zum Herrn und zu den Menschen, denen man das Evangelium bezeugt, sogar durch den Märtyrertod. Wenn es nicht aus Liebe ist, so wäre es mir nichts nütze, steht hier in 1. Korinther 13, 3. Und jetzt darauf möchte ich jetzt hauptsächlich eingehen, ganz praktisch. Welche Kennzeichen hat die Liebe? Die Liebe Gottes. Ich meine, ich könnte jetzt auch was sagen über die anderen zwei Begriffe im Griechischen, Eros und Philia, das möchte ich ganz kurz nur halten. Eros, das ist so die, auch die körperliche Liebe mit enthalten. Und man muss in der heutigen Zeit es leider sagen, früher war das noch eher selbstverständlich, zumindest in der Öffentlichkeit. Heimlich war es auch schon oft anders, aber heute ist ja so, der Kuppeleiparagraf wurde abgeschafft und wie viele leben heute schon vor der Ehe zusammen und haben auch sexuellen Kontakt miteinander? Laut Bibel ist das nicht richtig. Also die Sexualität, die körperliche Liebe gehört in die Ehe. Ja? Und ich persönlich würde kein Paar trauen, das unehelich zusammenlebt. Wenn, dann müssten sie getrennte Wohnungen erstmal suchen und dann bereuen diese Sünde, dass sie so gelebt haben, und dann die Trauung beantragen. Das ist ganz klar. Muss man der heutigen Zeit leider erstmal erklären. Noch vor 50 Jahren war das anders. Da wurde gar nicht erlaubt, dass man eine Wohnung vermietet an ein unverheiratetes Pärchen. Ich will jetzt auch darüber nicht urteilen, aber von Gottes Wort her gehört Sexualität ganz klar in die Ehe. Mit dem Treueversprechen beginnt das. Und wenn jemand hier versagt hat, er darf darüber Buße tun, er darf es vor dem Herrn bringen. Gott kann auch diese Dinge vergeben, aber wenn wir wissen, dass es Sünde ist, sollten wir es nicht tun. Also die körperliche Liebe gehört in die Ehe, da hat sie auch ihren Platz. Und es gibt auch, wie man so schön sagt, sogar dort eine eheliche Pflicht, soweit gesundheitliche Dinge dem nicht entgegenstehen oder Zeit zum Gebet. So heißt zum Beispiel in 1. Korinther 7. Und wir sehen, dass Gottes Wort überhaupt nicht leibfeindlich ist. Die Sexualität hat ihren wunderbaren, von Gott geschenkten Platz in der Ehe. Da steht in 1. Korinther 7, ab Vers 1, wovon ihr aber geschrieben habt, darauf antworte ich, es ist gut für den Mann, keine Frau zu berühren. Aber um Unzucht zu vermeiden, soll jeder Mann seine eigene Frau haben und jede Frau ihren eigenen Mann. Und dann heißt es weiter, der Mann leiste der Frau, was er ihr schuldig ist, desgleichen die Frau dem Mann. Die Frau verfügt nicht über ihren Leib, sondern der Mann verfügt über den Leib der Frau in der Ehe. Aber ebenso verfügt der Mann nicht über seinen Leib, sondern die Frau. Entziehe sich nicht eins dem anderen, außer eine Zeit lang, wenn beide es wollen, damit ihr zum Beten Ruhe habt. Und dann kommt wieder zusammen, damit euch der Satan nicht versucht, weil er euch nicht enthalten könnt. So realistisch und barmherzig ist Gottes Wort und sagt uns ganz klar, in der Ehe soll man auch hier in der Liebe das bringen, was der andere auch erwartet. Es soll aber in Rücksichtnahme geschehen auf die Bedürfnisse der Frau, des Mannes und nicht so, wie es bei den Heiden ist, sondern in wirklicher, umfassender Liebe nach Geist, Seele und auch Leib. Jedes Ding hat seine Zeit, so auch die körperliche Liebe. Und sie soll aber gepflegt werden, damit der Teufel die Partner nicht versucht und sie vielleicht in unzüchtige Dinge sich hineinziehen lassen. Die Bibel ist also nicht leibfeindlich und vielleicht muss ich doch erwähnen, die Lehre des Zölibats, was ja in manchen Kirchen heute oder eingeführt wurde vor etwa 1000 Jahren erst, es war erst im Jahre, ich glaube 1054 etwa, oder also jedenfalls im 11. Jahrhundert, das hat zu schlimmen Auswüchsen geführt, weil eben nicht jeder zur Ehelosigkeit berufen ist. Und wenn man das von Menschen verlangt, die nicht die Berufung zur Ehelosigkeit haben, dann kann das eben zu schlimmen Auswüchsen führen. In der Bibel gibt es die Stelle, wo gesagt wird, mancher hat die Gabe zur Ehelosigkeit, aber die anderen haben sie nicht. Und jeder soll gemäß seinem Stand und seiner Gabe auch leben. Ja. Apostel Paulus sagt mal, er wünschte, jeder wäre so wie er, der allein leben kann, aber nicht jeder kann das. Und wer es nicht kann, weiß es besser, zu freien als zu brennen, so sagt uns Gottes Wort. Die Bibel ist also nicht leibfeindlich, aber die körperliche Beziehung hat ihren von Gott klar zugeteilten Ort in der Ehe zwischen Mann und Frau. Das muss man heute auch schon betonen. Mann und Frau, nicht Mann und Mann oder Frau und Frau. Ja, das ist leider heute auch nicht mehr selbstverständlich, weil wir ja eben in der endzeitlichen Verführungssituation leben. Eros, dann Philia, die Freundesliebe, das heißt, dass man wie Kameraden miteinander durch dick und dünn geht. Das kann eben auch zwischen Freunden sein. Das muss jetzt nicht nur in der Ehe sein, dass man auch guten Freund hat, wo man vielleicht eine Radtour machen kann, wo man einander hilft, einander beisteht. Die Philia, das hat der Herr Jesus auch praktiziert. Das Wort Philein kommt vor und auch Agapein im Griechischen, für die Liebe, die der Herr Jesus gegenüber seinen Jüngern erwiesen hat. Die beiden Begriffe kommen vor im Zusammenhang mit Jesus Christus. Und aber vor allem natürlich ist wichtig, wie schon gesagt, die Agape, die göttliche Liebe, die völlige Hingabe bis zum Tod am Kreuz. Und der Herr Jesus hat ja das Leben gelassen für uns. In Johannes 15, 12 bis 13 sagt unser Herr, das ist mein Gebot, liebet einander, Agape. Wie ich euch geliebt habe, es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben gibt für seine Freunde. Vor einigen Monaten war ich in den USA und da war auch so ein Denkmal für ein Flugzeug, für diese Besatzung, die verhindert hatten, dass die vierte Maschine auf das Weiße Haus gestürzt wäre. Ich glaube, dort war es hingesteuert. Und das war verhindert worden. Es war ein gläubiger Christ dort an Bord, Todd Beamer hieß er. Er hat den Mut gehabt, mit ein paar anderen Männern diese Terroristen anzugreifen, die schon in vorne bei den Piloten das Kommando übernommen hatten. Und sie konnten es gab ein Handgemenge und sie konnten verhindern, dass das Flugzeug dann mitten in Washington noch hingelenkt werden konnte. Und es wurde dann durch das Handgemenge, kam alles außer Kontrolle, sie sind dann auf dem freien Feld, in der Landschaft, freien Landschaft, Philadelphia, glaube ich, oder Ohio, ja, da dazwischen, abgestürzt in einem Waldgebiet, wir haben das besichtigt. Und da habe ich dann dort über die Stelle gepredigt, die ich gerade vorgelesen habe. Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben gibt für seine Freunde. Sie haben hier einen heldenhaften Kampf gekämpft. Hätten wir das auch getan? Ja. Oft ist das so geschehen. Der Herr Jesus hat sogar gebetet für die Feinde. Nun, liebe Freunde, jetzt zu den einzelnen Kennzeichen noch der Liebe. In 1. Korinther 13, Vers 4 steht als erstes, und da wäre jedes Kennzeichen eine Predigt für sich, ich kann es jetzt wirklich nur kurz machen. Die Liebe ist langmütig oder auch geduldig, sie hat einen langen Atem. Und auch Gott hat ja mit uns Geduld, ist langmütig. Wenn es nach unserer Sünde geht oder nach der Situation in unserem Land, hätte Gott schon längst sein Gericht schicken können und müssen. Wie lange schaut Gott noch zu den vielen Gotteslästerungen, was wir heute erleben in unserer Gesellschaft? Frage ich mich oft, ja, wie geduldig ist Gott noch? Ich wäre vielleicht nicht so geduldig, wenn der Name Gottes so gelästert wird. Wie oft regen wir uns auch auf? Und auch jetzt in dieser französischen Satirezeitschrift Charlie Hebdo, da wurde ja nicht nur Mohammed, der Moslems, gelästert, sondern auch permanent der dreieinige Gott schon seit vielen Jahren. Ja. Natürlich, das waren keine Christen, die haben nicht die Feinde geliebt und für sie gebetet, die haben sie umgebracht. Das kann für uns Christen nie eine Antwort sein. Wir werden Hass mit Liebe beantworten, Verfolgung mit Gebet für die Verfolger, dass sie sich bekehren. Das ist der Weg Jesu. Und deshalb bin ich auch überzeugter Christ, weil ich erkenne diese Liebe Gottes, auch in den ganz praktischen Fragen. Und wie ist es im Alltag? In der Ehe zum Beispiel Geduld zu lernen, das ist auch wichtig. Es kann sein, dass der Ehepartner, also einer der beiden Ehepartner, ich sage es einfach mal, Ehepartner, Mann und Frau sind gemeint natürlich, dass einer eine langsamere Auffassungsgabe hat als der andere. Und da muss man barmherzig miteinander sein, vielleicht Dinge zweimal erklären. Vielleicht ist man auch im Alter schon etwas schwerhöriger, geht mir auch schon so. Ich muss auch schon öfter mal nachfragen, wenn sie alle durcheinander reden, auch die Kinder und so, was habt ihr da gesagt? Ich habe nichts verstanden. Ja. Und eine langsamere Auffassungsgabe. Vielleicht hat auch der eine einen langsameren Arbeitsrhythmus als der andere. Und auch da darf man nicht sagen, du bist ja langsam wie eine Schildkröte und ich bin ja so schnell wie eine Gazelle, sondern auch da sollte man miteinander Geduld haben. Der langsamer arbeitet, arbeitet er vielleicht gründlicher. Ja, muss man auch mal so sehen. Ja, wenn jemand einen Mitarbeiter hat, er lacht schon, ja, in der Firma gibt es vielleicht auch schnellere und langsamere. Schätze auch die, die ein bisschen langsamer sind, sind vielleicht gründlicher. Ne? Weiß ja. Nicht, bestätigen. Ja, und dann gibt es, ich bin jetzt immer noch bei der Ehe, vielleicht auch störende Eigenschaften. Ich kenne ein Ehepaar, die schlafen schon länger in getrennten Zimmern, wenn sie schlafen wollen, weil es geht einfach nicht, weil der Mann so permanent schnarcht, dass die Frau einfach nicht mehr einschlafen kann. Und aus Barmherzigkeit, nicht weil sie jetzt sich getrennt hätten, sondern einfach aus Barmherzigkeit, haben sie im gleichen Haushalt verschiedene Zimmer, damit diese Schnarchgeräusche nicht permanent zu Schlafräubern werden. Ne? Das ist auch Kennzeichen der Liebe. Schön wäre es natürlich auch, wenn sie wieder gemeinsam zusammen sein können, das ist auch, wenn sie wach sind vielleicht, aber dann, wenn sie schlafen, das ist sowieso egal, nicht? Dann kann man ja auch schnarchen. Übrigens, selber merkt man es ja in der Regel nicht, wenn man schnarcht. Aber ja, dann darf man ja auch den Ehepartner fragen, ob das der Fall ist. Noch ernster ist natürlich, wenn einer der Ehepartner schwer erkrankt. In einer Gemeinde in Pforzheim ist eine Frau an einem Gehirntumor erkrankt und 6 Jahre lang dahin gesiegt. Ihr Mann, der war da am Anfang noch nicht gläubig, aber Er hat sie dann gepflegt und kam durch diese schwere Situation zum Glauben, zum Herrn, wurde wirklich in die Tiefe geführt. Und seine Frau war gläubig und war ihm so ein Zeugnis in ihrer Leidensnot, dass er gemerkt hat, sie hat eine ganz besondere Kraft, diese Frau, und ist nicht verzagt, nicht bitter geworden darüber. Und das hat ihn so überzeugt, dass er auch den Herrn Jesus angenommen hat. Liebe ist geduldig. Wenn ich an meinen eigenen Vater erinnere, der hatte auch Gesichtskrebs, ist dahingesiecht einige Zeit, und er kam in dieser Situation auch zum Glauben durch das eigene Leiden, die eigene Not. Ja, das nächste Kennzeichen der Liebe, liebe Freunde, sie ist freundlich und gütig. Vers 4. Während Geduld eher etwas Passives ist, etwas Erduldendes eben, nicht? Passiv kommt ja von dulden, lateinischen, ist die Freundlichkeit etwas Aktives, dass ich selber etwas tue. Nicht nur erdulde, wenn es andere vielleicht schwer zu ertragen ist, sondern Gütigkeit heißt, dass ich selber in Liebe, in Hilfsbereitschaft, in Dienstbereitschaft auf den anderen zugehe. Jetzt ja nicht nur in der Ehe, sondern zum Beispiel auch in der Gemeinde oder auch den Nachbarn etwas helfe, dass ich einfach ein Licht bin, das Licht Jesu Christi weiter leuchten lasse in meine Umgebung. Gütigkeit und Freundlichkeit. Wir können die Menschen viel anpredigen, aber wenn wir ihnen nicht helfen, wenn sie wirklich Nöte haben, wenn sie Unterstützung brauchen, dann ist das nicht überzeugend, unser Christsein. Wir sollten dann auch, wenn praktische Hilfeleistungen gefragt sind, dann auch wirklich mit anpacken. Es kann auch darin liegen, zum Beispiel Nachbarn, ich weiß, wie man Räder am Auto abschraubt und so, und dann vielleicht jemand so praktisch begabt ist wie der Robert, könnte ich mir vorstellen, dass man dann auch die Hilfe anbietet. Kannst du sowas, Räder? Schön. Ja. Ich tue mir ein bisschen schwer, ich hole dich dann mal. Nee, das ist zu weit weg, aber... Also wir sollten uns da auch gegenseitig helfen und dienen mit den Gaben, die wir jeweils haben. Man kann auch im Haushalt dienen. Ich bin mir als Mann nicht zu schade, die Spülmaschine außen einzuräumen. Meine Frau freut sich jedes Mal, bedankt sich sogar. Und das sage ich, ist das selbstverständlich. Ich will mich jetzt hier nicht rühmen für euch. Ja. Ich mache es nicht immer, aber wenn ich gerade sehe. Und ja, wir wollen auch ein Vorbild für die Kinder sein. Und da ist gut, wenn der Papa nicht einfach... gar nichts macht, sondern auch mit anpackt. Oder auch in der Gartenarbeit. Ich mache mehr im Garten als im Haushalt. Und wir haben ja einen Sohn und eine Tochter. Und die habe ich schon gefragt, wie ist es mal, wenn ihr groß seid, was werdet ihr machen? Naja, die Tabitha, der Sohn sagte dann, der ist jetzt inzwischen 11, damals war er glaube ich 8, die Tabitha, die hilft in der Küche und ich schaffe im Garten. So sehen sie es halt bei uns meistens. Und schön, wenn sie es dann auch machen, aber sich dann auch ergänzen. Dann in ihren Ehen, dann, die sie dann pflegen natürlich. Jetzt sind sie ja Geschwister, aber dann später mal in der Familie, die sie vielleicht selber gründen. Also wir dürfen uns ergänzen und gütig und freundlich zueinander sein. Dann kommt auch ein sehr heikler Punkt hier. Das ist eine große Not in manchen Beziehungen. Da steht, die Liebe eifert nicht. Man kann auch übersetzen, die Liebe ist nicht eifersüchtig. Nun gibt es natürlich, wenn wir von Gott ausgehen, die Stellen, das heißt, Gott ist ein eifernder oder eifersüchtiger Gott, weil er keine anderen Götter neben sich duldet. Und wie oft wird heute das erste Gebot übertreten, wo man interreligiöse Treffen macht mit allen möglichen Religionen, nicht nur Konfessionen, sondern Religionen, Hindus, Buddhisten, Medizinmänner, Ahnengeisterverehrer, alles neben Gott ordnet. Das möchte Gott nicht. Das erste Gebot lautet, ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Also da eifert Gott zu Recht, das möchte er nicht. Aber da geht es gerade um Positives, um die Heiligkeit des einzigen wahren Gottes. Und dass wir nicht Götzendienst betreiben, nicht Aberglaube, nicht irgendwelche Nebengottheiten neben den Schöpfer Himmels und der Erde stellen. Das ist die Heiligkeit Gottes. Aber es gibt auch eine zerstörerische Eifersucht zwischen den Menschen. Und das soll nicht sein. Sicherlich kennt ihr das bekannte Sprichwort, wie heißt es? Eifersucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifer sucht, was Leiden schafft. Wer kann es wiederholen? Das kann man sich gut merken. Aber ich sage es nochmal, ich bin auch barmherzig, ist auch ein Zeichen der Liebe. Eifersucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifer sucht, was Leiden schafft. Wenn ich grundsätzlich meiner Frau Misstrauen entgegenbringen würde und immer wenn sie mit einem Mann spricht, sofort denke, oh, da läuft das und so. So kann eine Ehe nicht bestehen, oder? Ja. Also wenn wir Ja sagen zueinander, dann bringen wir uns ja ein Grundvertrauen entgegen und vertrauen darauf, die Frau ist mir wirklich treu. Ich bin ihr treu. Wir haben uns damals so wunderbar Gedichte geschrieben. Ich kann es leider nicht mehr auswendig, ich habe sie auch nicht mit. Wo wir uns die Treue gelobt haben und uns so besungen haben, ein bisschen gegenseitig und Gottes Führung anvertraut. Am meisten hat mich beeindruckt, und das weiß ich noch ungefähr, wo sie dann in ihrem Gedicht vor der versammelten Traugemeinde gesagt hat, meine Anna, und wenn du kämpfst, wenn du außen kämpfst, werde ich auf Knien stehen im Gebet. Ja. Und ich denke, das tut sie auch heute wieder für uns. Also diese Gebetsunterstützung in der Ehe auch ist ganz wichtig. Gerade wenn man auch im Dienst steht nach außen. Es ist ja oft so, dass der Mann eher nach außen wirkt und die Frau dann, wenn es eine geistlich gesinnte Frau ist, im Gebet dahinter steht. Nee. Entschuldigung. Ja, also, und das Gegenteil davon wäre eben Eifersucht. Nein, es geht darum, Vertrauen zu haben. Und wenn das Vertrauen wirklich einmal enttäuscht worden sein sollte, sollte man nicht in Bitterkeit verharren, sondern dem anderen, dem Ehepartner, die Möglichkeit einer neuen Bewährung geben. Nicht einfach gleich zum Scheidungsrichter rennen. Es kann sehr wehtun, wenn eine Ehe mal gebrochen worden ist. Aber auch hier möchte ich, bevor jemand zur Scheidung läuft, doch sagen, versucht, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Versöhnung, wenn es irgendwie geht. Ja. Leider nimmt es auch heute immer mehr zu. Und wie schnell wirft man dann die Flinte ins Korn? Eine neue Möglichkeit der Bewährung sich schenken. Und ob dann der andere bereit ist, das wird sich zeigen. Das dauert dann oft eine lange Zeit, aber wenn wir wirklich Christen sind, sollten wir den Herrn um Kraft bitten, Vergebungsbereitschaft und einen Neuanfang. Das ist immer noch besser, als alles einfach hinzuschmeißen. Ja, Liebe ist nicht eifersüchtig. Das Weitere, ich weiß nicht, wie viel Zeit mir heute noch bleibt, bis 12 oder ist es zu lang?
Drei Viertel,
okay. Die Liebe tut sich nicht groß. Man kann auch sagen, sie prahlt nicht und bläht sich nicht auf. Der Herr Jesus selber wird als sanftmütig und demütig beschrieben, nicht als hochmütig und stolz. Und er ist ja immer unser Vorbild. Ist er auf einem Schlachtross in Jerusalem eingeritten, wie die Imperatoren, oder auf einem Esel füllen? Nicht? Ein Zeichen auch der Demut. Und auch für uns gilt es, sich nicht hochmütig über den anderen zu stellen, in der Ehe oder auch in der Gemeinde, auch in der Familie, sondern unter den anderen. Es ist ein Zeichen von Demut, wenn ich als Familienvater auch gegenüber meinen Kindern sagen kann, bitte vergebt mir, ich habe mich hier falsch verhalten, ich war zu laut, ich war zu ungeduldig, ich habe euch vielleicht beleidigt, ja, und dass ich das dann zurücknehmen kann. Ich denke, das ist beeindruckender auch für Kinder, als wenn ich immer so den perfekten und unfehlbaren Papa oder Mama spielen muss. Das schaffe ich sowieso nicht. Natürlich sollte ich schon mit Gottes Hilfe versuchen, möglichst gutes Vorbild den Kindern zu sein und nicht so oft jetzt, aber zu versagen. Aber wenn es dann passiert ist, sollte ich mir nicht zu schade sein, auch zuzugeben, ich habe hier Schuld auf mich geladen und ich brauche auch die Vergebung des Herrn Jesus, des Heilandes. Ja, ich möchte einfach so weitergeben. Die Liebe prahlt nicht und bläht sich nicht auf, sie ist auch bereit, den unteren Weg zu gehen. Die Liebe oder ein Mensch, der die Liebe Jesu in sich hat, wird auch nicht sagen und sich so darstellen dauernd, ich bin besser als du, ich bin schöner als du, ich bin reicher als du, ich bin begabter als du oder sogar ich bin liebevoller als du. Ja, das ist alles Gegenteil von Sanftmut, sondern das ist also diese Aufblähsucht. Und wir wissen ja, wenn ein Ballon zu arg aufgeblasen wird, was passiert dann? Platzt er. Ja. Genauso ist es auch mit den Menschen, die dauernd sich so selber in den Mittelpunkt stellen wollen und gar nicht die Gaben des anderen auch entdecken können und auch für den Mitmenschen dankbar sein können. Wenn wir Gäste haben, ich habe es immer zum Prinzip gemacht, von mir nicht viel zu erzählen, außer wenn ich gefragt wird, aber einfach sie zu fragen, was machst du, was arbeitest du, welche Gemeinde gehst du, wie geht's dir? Und wenn der andere auch ein geistlich gesinnter Mensch ist, wird er auch fragen, was machst du eigentlich und so. Ich erlebe es aber selten, muss ich leider sagen. Ja. Wird auch mal gern ein bisschen von mir erzählen, aber ich tue es nicht. Ja. Wenn ich nicht gefragt wird, tue ich es auch möglichst nicht. Ich muss mich ja nicht selber darstellen. Naja gut, es liegt schon in uns, dass wir auch mal gern was sagen würden, wie mir es gerade geht, was ich gerade mache. Aber wir erleben auch bei Christen leider nicht so oft, dass auch mal die Frage, wie geht es denn dir? Ja. Deshalb möchte ich euch ermutigen, seid wachsam, achtet auch auf den anderen, nicht nur auf euch selber. Ja. Fragt euch mal, wie geht's dir? Was machst du? Kann ich dir helfen? Habe ich jetzt was Falsches gesagt? Vielleicht habe ich jetzt Fettnäpfchen getroffen. Das wäre in unserer Gemeinde wahrscheinlich auch nicht anders. Und so wollen wir immer wieder voneinander lernen und Anteil nehmen am Schicksal des anderen. Ja, in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Philipper 2, Vers 3. So sollte es sein. Und wenn jeder auf den anderen achtet, ihn fragt, dann wird eine wunderbare Gemeinschaft entstehen. Es ist nämlich dann ein gegenseitiges Geben und Nehmen, nicht einseitig. Es kann nicht immer nur die eine Seite geben und irgendwann ist es dann leer, außer wenn sie wirklich von oben reich gefüllt ist vom Herrn, dann fließt natürlich immer lebendiges Wasser nach. Aber wenn es gegenseitig ist, dann ist es wunderbar. Ja, und da ich ja auch mich an die Vorschriften hier des Bruders halten möchte, möchte ich auch nicht taktlos sein, sondern die Zeit einhalten. Und das ist nämlich schon die nächste Eigenschaft der Liebe. Die Liebe verhält sich nicht taktlos. Wenn ich jetzt hier maßlos überziehen würde, noch eine Stunde reden, das wäre wahrscheinlich taktlos, oder nicht? Ja. Und so heißt, die Liebe ist nicht ungehörig oder nicht taktlos. Sie nimmt Rücksicht, indem sie kein unnötig anstößiges Verhalten von sich gibt. Ich achte zum Beispiel dann auch darauf, in meiner Ausdrucksweise, im Gebrauch meiner Worte, auch in meiner Kleidung, dass es respektvoll ist gegenüber dem anderen, dass ich nicht halbnackt oder irgendwie in besonders anstößiger Weise dem anderen einen Fallstrick werde oder ihn vom Glauben abhalte. Ich achte auch darauf, dass ich pünktlich bin bei Verabredungen, bei Treffen, auch bei Gottesdienst, nicht zu spät komme. Es kann schon mal passieren, ja, dass man wirklich nicht schafft, dass man im Stau steht oder die Kinder wirklich total unmöglich sind. Das gibt's. Aber dass wir trotzdem sagen, man kann sich auf mich verlassen. Also ich will ihn jetzt nicht rühmen, aber er stand immer Punkt, 17:45 mit dem fahrenden Auto, also nicht fahrend, aber schon motorlaufenden Auto vor dem Haus, um mich mitzunehmen. Ich habe auch versucht, immer Punkt, 17:45 da zu sein. Hat es geklappt mit uns? Auch wenn ich manchmal total im Stress war dann, aber ich habe mich bemüht, pünktlich zu sein. Und so sollten wir es auch praktizieren, auch bei Gottesdiensten, bei Gebetsgemeinschaften, auch in unserem Eheleben, im Beruf, nicht unnötigen Anstoß zu erregen, sondern eine gute, zuverlässige Art an den Tag zu legen, nicht taktlos. Dann steht hier noch weiter, 1. Korinther 13, die Liebe sucht nicht das Ihre. Kann man auch so übersetzen, sie ist nicht egoistisch. Nicht egoistisch. Habe ich ja vorhin schon einiges gesagt. Nicht? Wenn ich nur mich um mich selber kreise, dann werde ich selber auch nicht glücklich. Es hat mal der Psychologe Viktor Frankl, ich teile nicht alles, was der gelehrt hat, aber hat manches Gute auch gesagt, er hat gesagt, sinngemäß, nur ein Auge, das krank ist, sieht sich selber. Wenn du also ein Netzhautproblem hast auf dem Auge, dann siehst du das selber. Dann ist es aber krank. Und so ist es auch mit dem Egoismus. Wenn man nur um sich kreist, ist man irgendwie krank, gemütskrank oder wie auch immer. Man sieht gar nicht mehr den Nächsten. Und ich kann euch einen Tipp geben, wie ihr wirklich glücklich werdet. Natürlich durch den Herrn Jesus, ganz klar. Aber dann auch, indem ihr von euch wegschaut. Wenn manchmal Leute sagen, ich bin so einsam, ich habe keinen Menschen, dann sage ich ihm, ja, dann besucht doch mal jemand. Versteht ihr? Wir selber müssen anfangen. Wir können nicht warten, dass die anderen uns einladen oder zu Besuch kommen und klingeln. Wir selber, jeder von uns ist eingeladen, den ersten Schritt zu tun. Und dann wird es, wie schon gesagt, gegenseitiges Geben und Nehmen sein. Es hat keinen Sinn, mich in die Mitleidskammer zurückzuziehen und Tag und Nacht zu jammern und zu warten, bis jetzt wirklich mal ein Engel vorbeikommt und mich aus meiner Lethargie holt. Sondern es gilt einfach, dich aufzuraffen und auch den ersten Schritt zu tun. Und dann wird auch der andere sehen, auch das könnte ich ja auch machen. Ich könnte auch mal die kranke Frau, die kranke Oma, den kranken Bruder besuchen. Versteht ihr? Also nicht sich zurückziehen und jammern, sondern auch selber aktiv werden. Und es ist wunderbar, ich weiß nicht, ob ihr das auch habt oder vielleicht einführt, bei uns ist so ein Schwesterngebetskreis in der Gemeinde, wo gerade ältere, einsame Schwestern sich treffen. Vielleicht habt ihr auch sowas, oder ja, manchmal gibt es auch Seniorenkreis oder Jugendkreis, dass man einfach Gemeinschaft hat, auch miteinander, das ist ganz wichtig. Gemeinde besteht auch darin, Gemeinschaft mit dem Herrn und auch zwischen den Menschen und den Geschwistern anzubieten. Liebe ist nicht egoistisch. Und das Ziel in der Ehe, in der Familie und in der Gemeinde sollte lauten, dass wir einander in den Himmel bringen. Jetzt menschlich gesprochen. Wir können nicht selber das machen, aber wir können zumindest helfen, geistlich uns fördern, vom Wort her die Nahrung weitergeben, die wir selber empfangen haben, damit auch meine Frau, damit auch die Gemeindeglieder, damit auch die vielleicht momentan noch ungläubigen Nachbarn, aber dass sie irgendwann auch in den Himmel kommen. Die Liebe ist nicht egoistisch. Sie behält das Evangelium, die rettende Botschaft, nicht für sich, sondern gibt sie weiter. Ich könnte jetzt auch sagen, ich mache jetzt keine Evangelisation, ich ruhe mich lieber aus und fahre in Urlaub. Was soll ich denn da? Ja. Aber ich opfere gern diese Zeit, wenn nur ein Mensch zum Glauben kommt und im Himmel der Mensch sagen kann, du damals, da habe ich zum ersten Mal von Jesus gehört. Es hat mich überzeugt und ich habe erkannt, ich muss umkehren von meiner Sünde. Ich brauche ein neues Leben. Ja, dann tue ich gern diese Zeit und setze auch Zeit und Kraft ein. Ist bei dir auch so? Fährst du auch nicht ohne Grund nach Rumänien, Robert? Ne? Ja. Ja. Wer ihn nicht kennt, der bringt ja immer Hilfsgüter nach Rumänien. Er könnte sich das Benzin auch sparen, aber ich denke, du tust es von Herzen und aus Liebe. Ne? Und das ist das einzige Motiv, was auch wirklich hier von 1. Korinther 13 gültig ist. Dann steht hier noch 5 Minuten. Die Liebe lässt sich nicht erbittern. Die Liebe lässt sich nicht erbittern. Eine bittere Wurzel sollte nicht sein. Und da gibt es auch einen guten Rat. Jetzt wieder für Ehepaare oder für Familien. Wenn ihr abends ins Bett geht, dann räumt vorher alles aus, was nicht gut war am Tag. Wir haben zum Beispiel immer noch eine Andacht, morgens, mittags und abends in unserer Familie und auch vor dem zu Bett gehen. Und abends dann nur meine Frau und ich, da sind die Kinder schon im Bett. Und da können wir auch Dinge ausräumen. Was war heute gut, was war nicht so gut, wo können wir einander vergeben, dass das nicht in den Schlaf genommen wird. Weil sonst die bittere Wurzel sich so richtig in der Nacht reinfrisst. Habt ihr das auch schon erlebt? Wenn man das dann den ersten Tag nicht vergibt, den zweiten Tag. Ich habe schon mal erlebt, dass ein Mann eine ganze Woche mit seiner Frau nichts geredet hat. Das ist überhaupt nicht gut, sowas. Das frisst sich dann immer tiefer. Kann man nur sagen, Mensch, lieber Mann, guckt euch mal wieder in die Augen, holt vielleicht Hilfe, einen Vermittler oder irgendwas, aber lasst das nicht so lange anstehen. Die Liebe lässt sich nicht erbittern, die bittere Wurzel muss ausgerissen werden. In Epheser 4, Vers 26 steht, lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Ein sehr wichtiger geistlicher Rat. Dann, ich komme so langsam zum Ende. Die Liebe rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Das Böse nicht zurechnen, das heißt, wir sollen kein Notizbuch über die Fehler und Sünden des anderen führen. Ja, vergeben habe ich es, aber vergessen kann ich es nicht. Habt ihr den Satz auch schon mal gehört oder gesagt? Bitte den Herrn doch, dass er die Dinge wirklich begraben lassen sein könnt, wenn sie vergeben sind, dass man es nicht immer wieder hervorholt. Wir haben selber genug mit uns zu tun. Wir müssen nicht auf den anderen zeigen. Stimmt's? Ja, wenn wir wirklich ehrlich sind, wir dürfen den Herrn Jesus jeden Tag in unserem Herzen arbeiten lassen. Natürlich, liebe Freunde, wir sollen die Sünde nicht einfach unter den Teppich kehren. Sie muss schon geklärt werden. Die Schuld muss bereinigt werden. Dinge müssen vergeben werden. Es muss unter die Vergebung des Blutes Jesu Christi. Durch das Blut Jesu geschieht die Reinigung, indem wir das Opfer annehmen und dann auch die Kraft der Vergebung weiter praktizieren können. Wir haben vor einiger Zeit einen alten Boden in unserem Haus herausgerissen. Das war Linoleum und darunter, darunter kam das alte Linoleum zum Vorschein, so war es. Ja. Den Boden rausgerissen und darunter kam noch von meinen Großeltern das alte Linoleum heraus und das hat so richtig gestunken. Seit es weg ist, stinkt es nicht mehr. Und da waren die Dinge wirklich unter den Teppich gekehrt. Da hat man drüber, ich glaube, das waren Dielen gelegt und drunter war aber noch das Linoleum. Und erst als das weg war, hat auch dieser Geruch aufgehört. Und so müssen natürlich Dinge geklärt werden, bereinigt werden. Und das ist gemeint, wenn hier steht, Liebe und Wahrheit gehören zusammen. Die Liebe freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Also Offenheit, keine Heimlichkeiten, Offenheit, Ehrlichkeit, Vergebungsbereitschaft, das ist wahre Liebe. In der Ehe, in der Familie und auch in der Gemeinde und im Betrieb, in der Schule. Wir sollten nicht diese Lügerei mitmachen, die sich heute ausbreitet, sondern man soll sich auf uns verlassen können. Dann kommen die Menschen auch zu uns, wenn sie Fragen haben, wenn sie in Nöten sind. Und sie wissen, das ist ein Christ, der sagt die Wahrheit, der ist ein zuverlässiger Arbeiter, auf den können wir uns verlassen. Du stellst auch am liebsten solche ein, denke ich. Genau. Ja, gut, ich komme zum Ende. Da steht noch ein wunderbarer Vers, die Liebe, die göttliche Liebe, erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, erduldet alles, sie hört niemals auf. Und selbst wenn Glaube, Hoffnung vergehen, die Liebe, diese drei, die bleiben, diese drei, aber die Liebe ist die größte von ihnen. Jetzt möchte ich schließen mit einem Gedicht, das ich selber mal geschrieben habe, durch Gottes Gnade, über die Liebe. Und das möchte ich einfach noch vortragen. Die Liebe ist ein Wunder, Geschenk aus Gottes Hand. Wir können sie nicht machen, Gott selbst hat sie gesandt. Wir sehen sie erstrahlen wie Licht nach langer Nacht und dürfen dankbar wissen, Gott selbst hat dies vollbracht. Wo Gottes Liebe einkehrt, wird immer Freude sein, denn auch am Tag der Schmerzen lässt er uns nicht allein. Wir dürfen Liebe schenken an den, der sie begehrt. Durch unsere Tat der Liebe wird Gott der Herr geehrt. Die Liebe ist beständig. Die Liebe hört nicht auf. Sie sucht nicht das, was sie will. Sie nimmt Verzicht in Kauf. Sie will sich dir verströmen, lässt deine Hand nicht leer. Gibt mehr, als sie erwartet, ist immer um dich her. O Liebe, tief und rein, die sich am Kreuz verströmt hat, wir dürfen von dir leben und deine Boten sein. Amen. Amen. Jetzt möchte ich euch ganz herzlich einladen, noch zum Gebet und bitten, dass ihr dazu aufsteht. Geliebter Herr und Heiland Jesus Christus, du hast uns so geliebt, dass du sogar in den Tod für uns gegangen bist. Und wir können nur in aller Schwachheit deine Liebe erwidern und weitergeben an unsere Mitmenschen. Hilf uns, das zu praktizieren in unseren Ehen, Familien, Nachbarschaft, Betrieb, Schulen, Studium und auch in der Gemeinde. Herr, und wo auch ich nicht immer in deiner Liebe gewandelt bin, vergib mir. Und schenk jeden Tag deine Gnade uns allen, Herr. Schenk uns ein glühendes Herz voller Liebe, dass auch andere Menschen deine Liebe in uns sehen, Herr. Und wenn jemand noch nicht deine Liebe angenommen hat, dich noch nicht kennt, dann sprich auch heute zu diesem Herzen, zu dieser Seele und rette sie heraus aus der Verlorenheit. Herr, sei du gnädig. Wir danken dir für alles. Amen. Amen.